Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute soll es um das Thema barrierefreie Schriften gehen. Das ist ein Thema, was sehr viel diskutiert wird im Augenblick, einfach weil sich da sehr viel bewegt, vor allem was die empirische Forschung angeht. Das heißt, bisher geht es eher um anekdotische Empirie, würde ich das nennen, also um Sachen, die wir uns gut vorstellen können oder die aus unserer praktischen Erfahrung kommen oder teilweise auch aus Erfahrungsberichten von Individuen. Das Problem ist, dass es hier keine empirischen Befunde bisher gibt und dadurch es schwierig wird, generelle Aussagen zu machen. Das zweite Problem ist auch, dass wir unterschiedliche Behinderungen haben, deren Anforderungen aber nicht unbedingt übereinstimmen. Zum Beispiel jemand, der sehbehindert ist, kann andere Anforderungen haben als jemand, der Dyslexie hat oder Legasthenie oder was auch immer. Und dadurch ist es halt relativ schwierig zu sagen, benutzt die Schriftart, weil die allen Personen zugutekommt. Ich gerne vorweg eine kleine Aufklärung, was wir generell unterscheiden. Wir unterscheiden generell zwischen serifenfreien und Serifenschriften. Serifen sind kleine Verzierungen an den Buchstaben und werden vor allem in der Printgestaltung verwendet. Also wenn ich Flyer mache, Broschüren oder Bücher, dann nehme ich in der Regel Serifenschriften, weil die einfach kunstvoller aussehen und vielleicht auch gewisse Vorteile im Printdesign haben. Und im Computerbereich dominieren die serifenfreien Schriften. Das sind also Schriften, die relativ klare Buchstabenformen haben. Klassiker für Windows ist Arial, Klassiker für Mac ist Helvetica, aber mittlerweile gibt es natürlich sehr viel mehr oder tausende, vielleicht zehntausende von Schriftarten, die in die eine oder andere Kategorie fallen. Da gibt es noch andere Dinge wie Monospace. Monospace heißt, dass jedes Zeichen exakt den gleichen Platz einnimmt. Das klingt erstmal strange, weil das ja die Lesbarkeit einschränkt. Ist aber von Vorteil zum Beispiel im Computerbereich, wenn man programmiert oder die Kommandozeile verwendet, die Eingabeaufforderung, dann ist das von Vorteil, weil man dann die Eindrückungen sauberer machen kann. Es gibt ja Programmiersprachen wie zum Beispiel Python, wo die Einrückung wichtig ist, und dann ist es auch wichtig, dass man sofort sieht, okay, das ist so weit eingerückt, das ist so weit eingerückt. Und da ist es wichtig, dass jedes Zeichen den gleichen Platz einnimmt. Also für Programmiercode ist das super, für normalen Fließtext eher nicht zu empfehlen. Eine Erkenntnis, die wir in den letzten Jahren wirklich gewonnen haben, ist, dass die Lesbarkeit einer Schrift weniger davon abhängt, wie sie gestaltet ist, sondern ob die lesende Person mit ihr bereits Erfahrung hat. Ein simples Beispiel, was nicht ganz passt, aber so ein bisschen das Ganze illustriert. Als ich zur Schule ging, vor langer, langer Zeit, gab es kaum Computer, also Heimcomputer. Und auch Schreibmaschinen waren eher unüblich, jetzt für Privatpersonen. Und wir haben natürlich mit der Hand geschrieben. Ich vermute mal, es ist teilweise heute noch so, aber heute hat man natürlich andere Möglichkeiten. Das heißt, damals musste man auch, da gab es sowas wie Gruppenarbeiten, wo man auch die Handschriften anderer Leute oder vielleicht der LehrerInnen lesen können musste. Und dadurch, dass das immer weniger der Fall ist, also welcher Erwachsene liest heute noch größere, längere Texte, die mit Handschrift geschrieben wurden? Damals hat man halt Erfahrungen gehabt und hat nicht nur seine eigene, sondern auch die Schriftart anderer Personen noch halbwegs lesen können, solange die sich Mühe gegeben haben, leserlich zu schreiben. Und das ist eine Fähigkeit, die ja immer mehr verloren geht. Das heißt, die meisten Leute im Erwachsenenalter zumindest können heute vielleicht ihre eigene Handschrift lesen und vielleicht auch die ihrer EhepartnerInnen, aber von anderen Leuten, das ist dann schon durch. Und so ähnlich ist es dann auch mit verbreiteten Schriftarten. Wir können alle wahrscheinlich Arial, Calibri, Helvetica, diese ganzen Standardschriftarten, relativ gut lesen oder halt Schriftarten, wo man vielleicht als ExpertIn noch erkennen kann, okay, das ist Open Sans und das ist Arial. Das kann man an einzelnen Buchstaben vielleicht noch sehen, aber im Wesentlichen sind das die ähnliche Schriften und sie sind alle deshalb gut lesbar, nicht unbedingt wegen ihrer Gestaltung. Das spielt natürlich, oder gibt es natürlich eine Wechselwirkung. Wenn jetzt eine Schriftart extrem schlecht lesbar wäre, würde sie sich wahrscheinlich nicht als Standardschrift durchsetzen. Ich sage wahrscheinlich, weil auch Microsoft hat ja früher mal die Times New Roman eingesetzt, eine klare Serifenschrift. Also es ist eindeutig eine Serifenschrift, die ich aber zumindest nicht als gut lesbar bewerten würde. Deswegen würde ich nicht sagen, alle weit verbreiteten Schriftarten sind gut lesbar, aber es gilt doch für die meisten weit verbreiteten Schriftarten. Es gibt zwar keine eindeutigen empirischen Erkenntnisse, dass serifenfreie Schriften schlechter lesbar sind am Bildschirm, also wir reden jetzt immer über digital, am Bildschirm als serifenfreie Schriften. Trotzdem halte ich die Aussage für valide, dass die meisten serifenfreien Schriften in aller Regel besser lesbar sind am Bildschirm als Serifenschriften. Das liegt einfach daran, dass es natürlich viele Serifenschriften gibt, die einfach schlecht lesbar sind, die vielleicht auf dem Papier oder auch am Bildschirm einen guten Eindruck machen. Aber guter Eindruck und Lesbarkeit ist ja nicht unbedingt dasselbe. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal am Bahnhof wart und die Magazine da durchgeblättert habt, dann habt ihr wahrscheinlich gedacht, okay, das ist ja schön gestaltet, aber irgendwie nicht wirklich gut lesbar, das Magazin X und das Magazin Y. Natürlich kann man dann trotzdem einmal zugreifen, aber wenn man dann merkt, okay, ich lese dieses Magazin langsamer, dieses Magazin X als das Magazin Y, dann wird man sich beim nächsten Mal nochmal genauer überlegen, ob man dieses Magazin, das man nicht so gut lesen konnte, noch einmal kaufen wird. Und genauso ist das Gleiche bei Websites. Ja, es spielt sicherlich eine gewisse Rolle, die Ästhetik einer Website. Aber ich glaube, die meisten Leute aus dem Designbereich überbewerten das, einfach weil das deren Beruf ist. So wie ich wahrscheinlich dazu neige, die Barrierefreiheit überzubewerten. Das ist okay, aber ich behaupte mal, kein Mensch der kein Designer oder Designerin ist, denkt zweimal darüber nach, okay, die haben so eine blöde Schriftart für diese Website verwendet, die werde ich jetzt nie wieder aufrufen. Das mag für Websites gelten, die jetzt in ganz speziellen Bereichen wie Design, Kunst und so weiter unterwegs sind. Aber für die 0815 Website macht das für die meisten Leute keinen Unterschied, ob da Open Sans oder sonst irgendeine Schriftart verwendet wird oder Source Sans, was auch immer. Die achten da einfach nicht drauf. Das ist etwas, was passiv wahrgenommen wird, was aber, glaube ich, nicht entscheidend dafür ist, ob eine Webseite genutzt wird oder gefällt oder eben nicht gefällt, weil diese Unterschiede sind so graduell bei den gut lesbaren Schriftarten, dass einfach niemand weiß, welche Schriftart da konkret verwendet wird. Wir haben ein paar Anhaltspunkte für Schriften, die generell schlecht lesbar sind. Das sind zum Beispiel Schriften, wo die Buchstaben relativ dünne Linien haben, wie die Times New Roman. Wenn die Zeichen übermäßig verziert sind, wie bei der Georgia. Wenn Buchstaben innerhalb eines Zeichens ihre Linienstärke ändern, das ist häufig am M oder W erkennbar. Das soll, glaube ich, immer so ein bisschen die Ausrichtung des Buchstabens oder die Leserichtung unterstützen oder weiß Gott was. Aber für jemanden, der sehbehindert ist oder stark seheingeschränkt ist, der sieht dann bei einem W, wo diese Linien ausgedünnt werden, vielleicht 3 Linien statt 5 Linien und das schränkt einfach die Lesbarkeit extrem ein. Und auch Schriften, wo die Buchstaben sehr breit oder sehr schmal gesetzt wurden. Ein typisches Beispiel sind diese Narrow-Schriftarten, also das sind keine Schriftarten, sondern Schriftschnitte. Es gibt zum Beispiel die Arial Narrow, wo die Buchstaben sehr schmal geschnitten sind. Das ist also keine Einstellung des Designprogramms, sondern wirklich ein eigener Schnitt dieser Schriftart, der aber relativ schlecht lesbar ist. Also es, man kann generell sagen, alles, wo vom Abstand, vom Standard abgewichen wird, kann als schlecht lesbar bewertet werden. Und das sind halt diese Fälle, die ich relativ häufig sehe. Deswegen empfehle ich tatsächlich auch immer, die Standardschriften zu verwenden. Heutzutage gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten, wie diese Webfonts, die aber aus Datenschutzproblemen Fragen schwierig sein können, zum Beispiel Google Fonts. Die werden ja von Google einfach runtergeladen. Also wenn man die Website aufruft, werden die vom Google Server geladen. Da gibt es Datenschutzprobleme. Aber auch wenn ich die über meine eigene Website bereitstelle und die Rechte dafür habe, da gibt es ja ein paar Open-Source-Schriften. Ja, kann man machen, ist aus ökologischer Sicht Quatsch. Und wie ich oben gesagt habe, auch aus der ästhetischen Sicht ist das übertriebener Unsinn. Also diese ganzen Corporate-Fonts da von irgendwelchen Unternehmen, die glauben, sie müssen eine eigene Schriftart haben, als ob das irgendjemanden interessieren würde. Ja, ich muss das, glaube ich, nicht weiter kommentieren. Das heißt, diese Standardschriftarten sind vollkommen okay oder man stellt halt eine Schriftart bereit und sorgt aber dafür, dass es immer eine Fallback-Schrift gibt, die es sicher auf dem Rechner der Nutzerin gibt. Und das sind dann natürlich die üblichen Klassiker, also Arial, Helvetica, OpenSense, SourceSense. Und dass es da eine Schriftart gibt, die, von denen man ausgehen kann, dass sie auf dem Rechner der Leute mit ziemlicher Sicherheit vorhanden sind. In den letzten Jahren gab es noch eine ganze Reihe von Entwicklungen zum Thema eigene, inklusive oder barrierefreie Schriftarten. Ich will jetzt keinen Anbieter an die Wand stellen, deswegen nenne ich auch niemanden. Generell halte ich das für Quatsch, aus den oben genannten Gründen. Erstens muss ich die Schrift in aller Regel bereitstellen über meine Website oder ich muss sie in das PDF einbinden oder einbetten heißt das, dass die heruntergeladen wird, was einfach die Dokumente vergrößert, den Load sozusagen, den Datentransfer vergrößert, ohne jetzt wirklich einen richtig, richtig, richtig tollen Vorteil zu haben, jetzt aus Nutzerperspektive. Und das halte ich in heutiger Zeit eigentlich für Quatsch. Das zweite Problem bei solchen Schriften kann sein, dass sie relativ teuer sind. Also wenn ich spezielle Schriftarten einkaufe oder verwende, dann muss ich ja in der Regel eine Lizenzgebühr bezahlen, entweder einmalig oder regelmäßig. Und bei aller Liebe, da erkenne ich einfach nicht den Mehrwert, der das rechtfertigt. Natürlich haben die Leute, die das gemacht haben, sich etwas dabei gedacht und dann haben sie auch das Recht, dafür Geld zu nehmen. Die Frage ist, ob es berechtigt ist und das halte ich im Augenblick nicht für ausreichend toll, dass man sagen kann, okay, ich gebe, weiß ich nicht, 50 Euro Lizenzgebühr pro Monat, damit ich diese Schrift da nutzen kann. Deswegen halte ich für nicht überzeugend. Und das dritte Argument ist, wie oben gesagt, es fehlt uns die empirische Basis dafür. Es selbst für relativ bekannte Schriftarten wie für die Open Dyslexic, eine Schrift für Personen mit Dyslexie, gibt es keine empirischen Belege dafür, dass sie für die Mehrheit der Personen, die Dyslexie haben, besser lesbar sind als irgendwelche Standardschriftarten, die die Leute bereits haben oder vielleicht auch persönliche Einstellungsprofile. Deswegen finde ich es nicht überzeugend, diese Schriftarten einzusetzen. Es gibt allerdings auch Schriftarten, die tatsächlich auch Open Source sind und beziehungsweise lizenzfrei verwendet werden können, wie die Atkinson Hyperlegible, die speziell für Sehbehinderte oder für seh-eingeschränkte Personen entwickelt wurde. Atkinson ist, meine ich, irgendeine bekannte Person aus diesem Bereich Sehbehinderung, Blindheit. Persönlich weiß ich nicht, wer das ist. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt nicht die Vorteile. Ich habe mir auch die Atkinson angeguckt, jetzt aus meiner stark sehr eingeschränkten Perspektive. Und sehe da in der Tat keine Vorteile gegenüber der Helvetica oder Open Sans oder irgendeiner anderen gängigeren Schriftart. Ich glaube, gerade heutzutage spielt tatsächlich auch die eingesetzte Schriftart, zumindest im Web, keine große Rolle mehr, weil man die relativ leicht durch andere Schriftarten ersetzen kann. Mittlerweile hat ja sogar der Chrome-Browser einen Lesemodus, hurray, hurray, nach 50 Jahren. Und in diesem Lesemodus kann man natürlich eigene Schriftarten einstellen. In Firefox oder Internet Explorer konnte man das schon lange. Das heißt, man kann von vornherein schon sagen, überschreib bitte die Schrift, die der Mensch da eingestellt hat und nutze einfach die Arial oder was auch immer. Das heißt, da sind einfach ganz viele Dinge möglich, auch Zeichenabstand und solche Dinge kann man mittlerweile recht gut selber einstellen als betroffene Person. Deswegen sehe ich die Notwendigkeit hier auf jeden Fall nicht mehr. Anders sieht die Sache bei PDF-Dokumenten aus, weil PDF, das ist ja so super, super, super barrierefrei, dieses PDF-Format. Aber man kann ja seine eigene Schriftart nicht einstellen oder irgendwelche anderen Dinge. Und hier würde ich auf jeden Fall sagen, bitte nutzt nicht die Printvorlage. Das ist ja, wie gesagt, meistens irgendeine Serifenschrift, die da verwendet wird oder Corporate Font, sondern nutzt einfach die, irgendeine von den frei verfügbaren serifenfreien Schriften für die Webversion oder für die digitale Version. Und solche Dinge wie Zeichenabstand und Zeilenabstand, die kann man, wie gesagt, im PDF, zumindest im Acrobat Reader oder sonst wo, nicht einstellen. Keine Ahnung, ob das in anderen Leseprogrammen für PDF möglich ist. Eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist, bei den meisten Schriftarten oder vielleicht auch bei allen gibt es ja verschiedene Schnitte. Das heißt, es gibt Kursiv, es gibt einen Kursivfont von Arial zum Beispiel, es gibt eine Fettfont, es gibt Narrow und so weiter. Und natürlich, wenn man diese Schnitte verwenden möchte, beispielsweise Großbuchstaben, was ja häufig bei Broschüren und so verwendet wird, damit die Buchstabenhöhe oder die Zeichenhöhe immer gleich ist, da sollte man gucken, sind die auch in diesen unterschiedlichen Schnitten verfügbar, weil sonst sozusagen die Software immer improvisiert. Also wenn es zum Beispiel keinen Kursivschnitt gibt von einer Schriftart, dann kann die Software einfach die Buchstaben schief stellen, was dann entsprechend toll aussieht und eventuell auch die Lesbarkeit einschränken kann. Die Schriftgröße ist dann auch ein wichtiges Thema. Auch hier muss man sagen, die perfekte Schriftgröße gibt es nicht. Es gibt natürlich sehbehinderte Menschen, die vergrößern müssen. Es gibt aber auch sehbehinderte Menschen, die verkleinern müssen. Ich habe gelesen, 16 Pixel wird häufig empfohlen. Das sind ungefähr 12 PT. Aber weder Pixel noch PT sind im Internetbereich oder im Bereich der Smartphones eine sinnvolle Größenordnung, sondern hier werden eher EM oder REM verwendet, also relative Schriftgrößen. Und das hat einfach den Vorteil, dass man die Schriftarten oder die Schriftgrößen besser an die jeweiligen Geräte automatisch anpassen kann und besser reinzoomen kann. Das heißt, relative Schriftgrößen bei Smartphones und bei Websites und wie gesagt, dann 12 PT für digitale Broschüren im PDF-Format. Generell schwierig sind immer größere Änderungen bei der Schriftgröße, also diese Sprünge von, sagen wir mal, 30 PT auf 12 PT oder sowas. Das hat ganz viele Nachteile, vor allem für sehbehinderte Menschen, weil die ihre Sehen sozusagen nicht so schnell adaptieren können. Und gerade wenn Sie mit Zoom arbeiten, stellt euch vor, ihr habt 10%, 50% oder so reingezoomt und dann müsst ihr ständig zwischen starkem und geringerem Zoom hin und her wechseln, um die Überschriften lesen zu können. Deswegen rate ich eher davon ab, zu viele Schwankungen in der Schriftgröße zu haben. Reden wir über das Thema Textfluss. Wir empfehlen tatsächlich immer den linksseitigen Flattersatz. Das heißt, dass der Text links eine Linie bildet und rechts ausflattert. Der Hintergrund ist, dass die unterschiedlichen Zeilenlängen dem Auge zusätzliche Orientierung geben und man dadurch diese unschönen Lücken im Text vermeidet, die durch Blocksatz entstehen. Der Vorteil von Blocksatz ist, dass der Text ein bisschen gleichmäßiger aussieht und gerade bei mehrspaltigen Texten ist der Blocksatz natürlich unabdingbar. Aber wer hat schon mehrspaltige Texte im Web? Das ist Mehrspaltigkeit im digitalen Bereich ist total überflüssig. Also braucht kein Mensch. Deswegen empfehlen wir den linksseitigen Plattersatz. Alle anderen Ausrichtungen wie Zentrierung und Rechtsbündigkeit, also für Rechtsbündigkeit sehe ich gar keinen Ansatzbereich, es sei denn, man lebt in einem Land, wo von rechts nach links geschrieben wird. Und Zentrierung, totaler Quatsch, weil es dann relativ schnell passieren kann, dass man einfach die Orientierung in den Texten verliert. Generell sollten Zeilen nicht zu lang werden. Das hat einfach auch wieder den Hintergrund der Orientierung. Es wird empfohlen, dass eine Zeile ungefähr 80 Zeichen haben sollte. Weniger oder mehr sollte es nicht deutlich sein. Silbentrennung ist nur dann sinnvoll, wenn man Blocksatz verwendet. Deswegen Silbentrennung lieber vermeiden. Und hier tatsächlich auch auf die automatische Silbentrennung setzen. Ich weiß, dass sie nicht immer sauber arbeitet. Aber das sorgt einfach dafür, dass die Bindestriche bei der Trennung nicht vorgelesen werden. Also sowohl die harten Bindestriche als auch die weißen Trennzeichen werden von den Screenreadern teilweise ausgegeben. Das sollte eigentlich nicht sein, ist es aber der Fall. Und das stört einfach die Lesbarkeit bei den Texten. Eine Sache, die man vermeiden sollte, die man sehr sparsam einsetzen sollte, sind Sonderformatierungen und Großbuchstaben, weil auch sie einfach der Lesegewohnheit widersprechen und dadurch die Lesbarkeit einschränken. Also Sonderformatierung ist Kursivstellung, Fett, Unterstreichung. Das sind problematische Formate, weil sie einfach die Lesbarkeit einschränken können. Und Großbuchstaben, wie gesagt, auch dadurch, dass wir das nicht gewohnt sind, lange Texte in Großbuchstaben zu lesen, kann das ein bisschen schwierig sein. Eine Sache, die man im Web auf jeden Fall vermeiden sollte, sind Schriftgrafiken, also wenn Text in Grafiken, in Rastergrafiken eingebunden ist. Das gilt allerdings nicht für Grafiken, die auf Hintergrundbildern platziert sind oder zum Beispiel mit Vektorformaten wie SVG verwendet werden. Das ist in Ordnung, da muss man halt nur gucken, dass man den Text auch mit Screenreadern lesen kann, aber generell aus der Sicht der Lesbarkeit spricht da nichts dagegen. Man muss halt natürlich auch gucken, dass der Kontrast ausreichend ist und solche Dinge. Wichtig ist halt, wie gesagt, dass der Text ganz normal eingebettet ist, damit man ihn vernünftig verkleinern und vergrößern kann. Und auch die Abstände, die Zeichenabstände und solche Dinge selbst einstellen kann. Ein weiteres Thema, was wir weiter oben schon hatten, ist das Thema Abstände. Ich empfehle tatsächlich nicht irgendwelche Spielereien mit den Zeichenabständen, also dem sogenannten Kerning, Zeilenabständen und so weiter zu machen, weil das der Lesbarkeit in der Regel nicht wirklich gut tut. Also diese Standardgeschichten von Office, in der Webgestaltung und so weiter sind in Ordnung. Nicht, weil sie die besten sind, das wissen wir einfach nicht, sondern weil sich die Leute daran gewöhnt haben. Schmaler sollte man sie auf jeden Fall nicht machen oder geringer, weil dann die Buchstaben miteinander verschmelzen können. Breiter sollte man sie nicht machen, weil das, wie gesagt, der Lesbarkeit nicht gut tut. Wenn jemand Dyslexie hat, soll es von Vorteil sein, Zeichenabstände zu vergrößern zu können. Das hat den Vorteil, dass die Buchstaben nicht miteinander verschmelzen können. Also wenn man zum Beispiel das kleine O und das kleine L nebeneinander hat, da kann es sein, dass es jemand mit Dyslexie als D sieht. Und auch die Spiegelung von Buchstaben, also zum Beispiel D und P, soll durch die größeren Abstände die Wahrscheinlichkeit dafür so ein bisschen geringer werden. Aber wenn man diese Herausforderung hat, wird man wahrscheinlich eh einen anderen Font nehmen, wo P und D gespiegelt einfach unterschiedliche Buchstaben sind, sozusagen. So ein kleiner Abstand zwischen Absätzen finde ich eigentlich ganz hilfreich für die Orientierung, muss aber aus meiner Sicht nicht sein. Last but not least, das Thema Kontraste ist natürlich auch wichtig. Also wenn Text zu wenig Kontrast hat, wird er schwerer lesbar. Das hat erstmal nichts mit dem Thema Sehbehinderung oder so zu tun, wo es dann Mindestkontrastwerte gibt. Das ist einfach eine Tatsache. Es muss aber nicht schwarz auf weiß sein, sondern man kann sich wie immer an den Richtlinien aus der WCAG orientieren. Also 4,5 für normalen Text, 3 zu 1 für großen Text, oder man kann diesen neuen Algorithmus auch benutzen. Den APCA heißt der, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. APCA, das ist ein neuer Standard für Kontraste, der nochmal die weitere Parameter einbezieht und auch halt die menschliche Wahrnehmung stärker berücksichtigen soll und nicht nur Helligkeitsunterschiede behandelt. Und auch dafür gibt es schon Rechner im Internet. Wenn ich mal Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, werde ich auch mal einen Beitrag dazu machen. Dafür gibt es keine Pflicht, diesen APCA zu benutzen, aber es spricht auch nichts dagegen, es heute schon zu tun. Wenn man verpflichtet ist, muss man natürlich gucken, dass sowohl die BCAG-Kriterien als auch dann APCA erfüllt sind. Und vielleicht noch abschließend was zum Thema Tabellen. Bei Tabellen ist es wirklich sinnvoll zu gucken, dass die Tabellenlinien ausreichend Abstand oben, unten, links, rechts zu den Buchstaben haben oder zu dem Tabelleninhalt, genau gesagt. Hier ist es für Sehbehinderte extrem wichtig, weil hier es passieren kann, dass wenn die Sachen zu nah beieinander sind, die Sehbehinderten Probleme haben, die mit der Differenzierung zwischen den Tabellenrahmen oder den Zellenrahmen und den Zeichen. Also die können verschmelzen miteinander. Das passiert vor allem, wenn man Probleme mit der Fokussierung hat. Also wenn man Probleme hat, ein Zeichen zu fokussieren, dann wackelt alles so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen. Und das kleine bisschen reicht aber schon dafür, dass dass man nicht mehr sauber zwischen der Zelle und dem Inhalt der Zelle unterscheiden kann. Auch hier ist es natürlich hilfreich, die Zellen zu bändern. Das heißt, dass Zeilen unterschiedliche Einfärbungen haben, abwechselnd, also grau-weiß, 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 weil man dann die Zeilen sauberer unterscheiden kann. Genau, wenn man das Ganze zusammenfassen möchte, Schriftarten sollten nicht unbedingt nach Barrierefreiheitskriterien ausgewählt werden, sondern es reicht wirklich, die Schriftarten zu nehmen, die gängig sind und möglichst alles zu vermeiden, was die Lesbarkeit einschränken kann, also was vom Standard abweicht. Auch Schriftgrößen spielen meines Erachtens keine große Rolle mehr. Solange man guckt, dass die Texte anpassbar sind, das ist ja das, was auch die WCAG fordert, dass die Schriftgröße anpassbar ist, dass man Abstände, Zeichenabstände und Wortabstände und so weiter anpassen kann, dass man die Kontraste gegebenenfalls vergrößern kann, ohne dass sich irgendwas auflöst oder nicht mehr erkennbar ist. Das sind so die wesentlichen Aspekte. Und alle anderen Parameter, das sind wirklich Dinge, die die betroffene Person selber am besten einstellen können. Es ist halt nicht so, dass ich einfach sagen kann, ich nehme Atkinson Hyperlegible für alle Seiten und damit sind alle glücklich, weil Atkinson speziell für Sehbehinderte entwickelt wurde und Personen mit Dyslexie zum Beispiel oder mit Leserechtschreibschwäche vielleicht ganz andere Herausforderungen haben. Und solange wir jetzt nicht eine Schriftart haben, die für beide Gruppen gleichermaßen gut ist, die eine vernünftige empirische Basis hat und alle diese Anforderungen erfüllt, die es aus meiner Sicht nie geben wird, so eine Schriftart. Solange macht es ja keinen Sinn zu sagen, ich nehme Hyperlegible oder Open Dyslectic oder irgendeine andere von diesen gehypten Schriftarten, weil, wie gesagt, die empirische Basis fehlt, die Zielgruppen sind unterschiedlich und ich kann es mir halt nicht aussuchen, welche Zielgruppe ich habe in der Regel. So, ich hoffe, dass der Podcast nicht so lang geworden ist und wünsche euch viel Spaß damit und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet das nächste Mal. Bis bald.